Wenn man so still sitzt wie jetzt, wir alle im Gottesdienst, dann gehen uns viele Gedanken durch den Kopf. Sie sicher haben viel Bedrängendes und Notvolles. Ich will Ihnen ein Wort Jesu zurufen aus der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das Übrige alles zufallen. Wir wollen unseren Herrn preisen, ihm danken mit dem Lied »Allmorgen ist ganz frisch und neu«, 336. 336. Wir wollen beten. Du großer, wunderbarer und mächtiger Herr, dass deine Gnade an diesem Morgen wieder neu ist, das ist so groß. Und wir enttäuschen dich immer wieder, sind dir ungehorsam, und so wollen wir zuerst deine Gnade empfangen. Das richtet uns immer wieder auf, wenn du die Hand auf uns legst. Wenn wir dir gehören, wenn du uns wieder rufst in deinen Dienst. Und da möchten wir dich herzlich bitten, dass du bei uns alle Finsternis vertreibst, was es auch ist, an Dunkelheit, an Macht des Teufels, an Ungehorsam und an Unreinheit. Gib uns ein Herz, so wie du es gerne hast. Und mach aus uns Menschen, die gerne in deinen Geboten wandeln und deine Rechte halten und danach tun. Wir kommen an diesem Morgen, weil wir dir begegnen wollen, weil wir dein Wort brauchen und weil du ganz neu die Flamme des Glaubens zu einem Feuer entfachen musst. Gib doch auch jetzt, dass wir alle dich ganz neu erkennen, dein Wort verstehen und alles begreifen, was du uns sagen willst. Und so wollen wir dir in der Stille alles bringen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir hören die Posaunen.
Musik.
Wir gehen Wanderer nach dem Vaterland und da ist es unsagbar schwer, was wir gerade in unserer Predigtreihe haben, dass einer von diesem Weg abkommt. Der große, erhabene, von Gott zum Segen gesetzte Saul. Wir können ja leider nicht die ganze Geschichte jetzt nehmen und unserer Predigt oder Predigtreihe zugrunde legen. Wir lesen jetzt als Schriftlesung 1. Samuel 13 von Vers 5 ab. Predigtext steht nachher zwei Kapitel weiter. Da geht es um die Philisterkämpfe. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel. 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meers, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Aven. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Diese Kriegsgeschichten stehen deshalb in der Bibel, weil Gott zeigen will, dass nicht mit Kraft und Macht und Gewalt, nicht einmal mit der modernsten Technik Hilfe kommt. Es war ja nachher Jonathan, der es mit einer ganz kleinen Sache bei Michmas dann gewonnen hat. Und das ist die Aussage der Bibel. Man muss sich nie den Feinden anpassen. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war nach Gilgal, war noch in Gilgal, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er: Bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihn den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich: Nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Und das Wort Torheit oder töricht in der Bibel kommt. Das ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Die Torheit gegen Gott. Sein Gebot zu übertreten. Du hast nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Nun singen wir das Lied, das uns Johann Albrecht Bengel geschenkt hat. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. 544. 544.
I'm sorry.
So hoffe ich, können Sie Ihren Glaubenslauf leben, wie das Bengel beschrieben hat. Fröhlich und sicher Ihren Weg gehen. Wir lesen nun weiter aus 1. Samuel 15. Da waren es die Amalekiter, ein Volk im Süden Israels, ein Beduinenvolk. Wir lesen von Vers 9, aber es fällt einem immer schwer, wenn man überschlagen muss, weil das anschauliche Erzählen des Alten Testaments uns so viel hilft für unsere eigenen Lebensentscheidungen. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe, das war der König Agag, und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen, und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei. Das ist Kirbet Karmel zwischen Hebron und Aphdat in der Wüste Juda, ein zweites Karmel, also nicht der Berg, und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul: Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach: Sag an. Samuel sprach: Ist nicht so, obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels. Den müssen wir eigentlich fett drucken, den Vers, das ist ganz wichtig. Zu Saul gesprochen: Obschon du vor dir selber gering warst, so hat er sich selber eingeschätzt, war ein bescheidener Mann, bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf dem Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gegangen, den mich der Herr sandte. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel aber sprach zu Saul: Ich weiß, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rocks, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich dem Herrn deinen Gott anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul und betete den Herrn an. Hoffentlich genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen. An so einem Tag muss man sich doch freuen. Und da muss jeder eigentlich laut sagen können, es ist eine Lust zu leben. Da begegnen Ihnen nette Menschen, da erfahren Sie Liebe und Güte von anderen, Sie werden wunderbar versorgt, Gott überschüttet Sie mit Gutem. Und das alles in einem unsagbaren Frieden. Dann sagen manche von Ihnen, ja, aber bei mir ist das anders. Ich habe gerade große Sorgen, ich habe große Lasten. Ich verstehe das gut. Wir mitfühlen. Und ich bin oft ganz bedrückt vor dem Schweren, was unsere Kranken oder unsere Trauernden durchleiden und was sie durchmachen müssen. Und trotzdem möchte ich es Ihnen heute Morgen zuerst sagen, zu solchen Menschen geht Jesus Christus und will Leben bringen, Leben, auch im Schatten des Todes. Und wenn Sie nur noch Stunden auf Erden zählen, wie es im Lied heißt, dann sollen doch diese Stunden gefüllt sein mit Freude und mit Lobpreis, ganz gleich, was Sie bedrückt und was Sie belastet. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen Leben und überfließende Fülle haben sollen. Darüber will ich heute predigen. Sie sollen leben, richtig leben, erfüllt leben, glücklich leben. Mein erster Punkt, Gott möchte, dass jedes Menschenleben weit und groß wird. Also, Stuttgart steckt ja im WM-Fieber. Ich hoffe, dass Sie noch normal sind, aber wenn man da die Straßen entlang fährt, da grüßt uns überall die Werbung. Die Werbestrategen, die wissen das. Man muss einem nur das so oft vorgackern, dann schließlich schiebt man sich auch noch einen Riegel Mars oder Uncle Ben oder M&M in den Mund. Die Gewohnheit macht's. Also immer hingucken, dann geht das irgendwo ins Unbewusste über. Jetzt weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Soll ich es Ihnen auch immer und immer und immer wieder so vormachen und sagen, allein Jesus kann Ihnen erfülltes Leben geben. Man kann das ja hören und nachher geht man von hier weg und macht genau das Gegenteil. Sie kennen das doch, bei mir auch so. Man kann das hören und hören und hören, aber das wird nicht umgesetzt. Wir haben heute eine biblische Erzählung, die uns das gleichsam im Negativfilm zeigt, umgedreht. Nicht wie schön das Leben mit Gott ist, sondern wie furchtbar das ist, wenn man aus dem Leben mit Gott herausfällt. Ich habe wenig Rücksicht mit Ihnen geübt, deshalb habe ich anders angefangen, weil das ist so belastend, darüber kann man schwermütig werden. Man kann sein Heil verspielen. Ein Saul, der berufen war von Gott, der alles hatte, dem Gott alles schenkte, verliert es wegen nichtiger Kleinigkeiten. Und wenn Sie mal anschauen wollen, wie das Negativbild des Lebens aus Gott aussieht, das Umgedrehte, also das, wo man bloß noch schwarz in weiß das sieht, das Saul wird plötzlich jähzornig und wild, eifersüchtig und bösartig. Er hat keinen Lebenssinn mehr, er ist mit allen Menschen verstritten und zum Schluss sucht er sein Heil noch bei einer okkulten Wahrsagerin, wo er sein Leben ein wenig klären will. Ist doch unheimlich. Und an diesem negativen Bild sieht man, wie Leben nicht ist, wie es gar nicht sein darf und wie es auch nicht gedacht ist. Aber ich finde das doch wichtig, dass wir es einmal auch am Negativfilm sehen. Weil das ja oft bei uns so eine Gleichgültigkeit sein kann. Wir kommen alle in den Himmel. Nein. Unser Gott ist ein heiliger Richter. Und der besonders bei uns, die wir ihn kennen, denen er sich offenbart hat, ganz genau prüft und unser Leben kritisch untersucht. Und der Herr kann verwerfen. Sie wissen das auch aus den Worten Jesu, aus der Bergpredigt. Man kann sogar zu Jesus Herr, Herr sagen und er sagt, ich kenne dich nicht. Ich habe ein bisschen gezögert, so gleich anzufangen bei der Predigt, weil ich immer wieder weiß, dass Menschen, die zur Schwermut neigen, sich an dieser Saulsgeschichte hinhängen mit ganz schwermütigen Gedanken und immer wieder sagen, in durchwachten Nächten, der Herr hat mich verworfen, wie Judas. Darum sage ich es Ihnen eindeutig. Das gibt es nirgendwo in der Bibel. Bis zum letzten Atemzug ist jedem Menschen die Gnade Gottes frei und umsonst angeboten, auch einem Saul. Ich erkläre Ihnen nachher, was da nicht gestimmt hat. Auch in seinem Sündenbekenntnis. Jeder Mensch darf umkehren, aber er muss umkehren, und zwar richtig umkehren. Das ist so groß, dass man umkehren kann und das Leben ergreifen und das Leben bekommen. Also bleiben Sie nicht in der Anfechtung hängen und sagen, ja, aber der Herr hat mich vor. Nein, er möchte Ihnen das Leben geben. Und wie ist das, wenn Gott das Leben gibt? Jetzt dürfen Sie es im Saul nochmal anschauen. Die Vorbedingungen und das, was wir an Qualität mitbringen, ist gar nicht wichtig. Ob er ein Kopf größer ist als alles Volk oder wie viel Wissen und Können er mitbringt. Gott begabt. Wissen Sie das in Ihrem Leben? Gott begabt Sie. Ob Sie die Gaben haben oder nicht. Der Saul hatte plötzlich Autorität, er hatte Ausstrahlungskraft, er hatte Führungsgabe. Obwohl ein paar Menschen noch dumm gemeckert haben, er hatte die Ruhe, sich drüber hinwegzusetzen, war ja gar nicht wichtig, das kleine Gekläff an der Seite. Das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich bin überzeugt, dass Gott in Ihrem Leben Sie auch so begaben will, ob Sie in der Ehe oder als Vater oder Mutter leben oder im Beruf oder wo Sie sind, er möchte Sie begaben und tüchtig machen. Gott begabt, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der die ganzen Pflanzen in ihrer Vielfalt geschaffen hat, der die Planeten bewegt in der Weite des Weltalls, der will doch in Ihrem Leben all das bewegen, was Sie heute nicht lösen können. Trauen Sie das Gott nicht zu. Wenn Sie Gott vertrauen, wenn Sie Ihr Leben in die Hand Gottes legen, dann kommt doch plötzlich eine Dynamik herein. Dann können Sie etwas wirken, etwas Großes. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Da kommt etwas aus Ihrem Leben heraus. Wenn er etwas gebietet, so steht es da. Also mit Gott leben, das ist eine Fülle, das ist eine Energie ohne Gleichen. Und das alles hat Saul verspielt. Was war denn der Grund? Es überrascht Sie. Eigenmächtiges Handeln. Er hat eigenmächtig gehandelt. Ja, aber das müssen wir doch tagtäglich. Ich kann doch nicht jedes Mal. Was kann ich nicht vor jeder Entscheidung? Doch. Wenn ich eigenmächtig handle, ist das durch die ganze Bibel hinweg das, was Gottes Wirken entgegensteht und was Gottes Wirken hindert. Das erste Mal, man kann es ja gut verstehen, da waren die Feinde aufmarschiert und Saul war Feldherr und nun stehen die Philister da und er muss ganz rasch handeln, die Leute fliehen. Und er kriegt Angst, wie viel er bald noch dabei hat, wenn die alle in den Höhen gehen. Manche sind sogar durch die Furten des Jordans schon entflohen. Und dann sagt er, dann muss ich eben handeln. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also man muss doch. Nein, sagt Gott. Etwas gegen Gott getan ist so verhängnisvoll, dass es ihr ganzes Leben zerstört. Und das kann ich Ihnen heute nicht verschweigen. Die Bibel ist ein guter Ratgeber. Weil wir alle ja in praktischen Lebensproblemen oft nicht mehr weiterkommen, kann Ihnen die Bibel weiterhelfen und viele Schwierigkeiten Ihres Lebens, menschliche Schwierigkeiten, berufliche, familiäre Schwierigkeiten, kommen alle davon her, dass wir des Herrn Wort verworfen haben. Und ich möchte Sie heute dringend bitten, in allen Ihren Lebensentscheidungen, überprüfen Sie es noch einmal, habe ich gewisse Dinge getan, wo ich ganz bewusst Gottes Gebot und heiligen Willen mit Füßen getreten habe. Dann liegt kein Segen drauf. Das zerstört und zerbricht ihr Leben. Wie kam denn Saul auf diesen dummen Irrweg das zweite Mal? Das ist ganz einfach erklärt. Saul war ja Bauer. Und er verstand was von Tieren. Und wie er die Rinder vom König Agag sah, da lachte sein Herz. Das gibt's ja gar nicht. Also das sind so super Tiere. Kann das vielleicht bei uns sein, dass wir manche Dinge sehr menschlich betrachten? So mit der uns angeborenen Art, Gelddinge nach den Maßstäben dieser Welt zu beurteilen? Und die Frage meiner Lebensentscheidung, meiner Wünsche, die entscheide ich nach meiner Lust und nach meinem Willen. Und das will Gott nicht bei seinen Leuten. Er hat seinen Willen so klar enthüllt. Warum hat denn Gott das so gefordert gehabt, dass sie gar nichts mitnehmen dürfen? Uns tut das ja schon wegen der Tierliebe leid, unsere Tierschützer unter uns, die werden ja schier krank, wenn sie sowas in der Bibel lesen. Weil Gott nicht will, dass man sich bereichert an der Kriegsbeute. Dann sehen Sie, wie Gott zum Krieg steht. Und bei Abraham war es so, dass er sagt, nicht ein Schuhbändel habe ich mitgenommen, nicht ein Stückchen, nicht ein Schnürsenkel, gar nichts. Gott will nicht, dass man sich bereichert in den Händeln der Welt. Und an dieser Stelle war es für den Saul einfach schwierig, weil er so vom Besitz her dachte, vom Wohlstand, von der Landwirtschaft, er war so ein realistischer Mensch. Und dann sagt ihm Samuel, du, auch wenn du dir alles andere einredest, für was das gut gewesen sei, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Gott will Gehorsam. Gott will Gehorsam und über den Gehorsam geht gar nichts. Ich kann es Ihnen nicht anders sagen, als dass Sie in Ihrem Leben prüfen müssen, wie Sie sich entscheiden. Sie müssen nicht menschengehorsam sein, auch das sagt die Bibel. Sie sind nicht der Knecht der Menschen. Aber es gibt keinen einzigen Schritt Ihres Lebens, wo Sie dem Wort Gottes untreu sein dürfen, wenn Sie den Weg des Segens gehen wollen. Gerade weil Gott Sie in die Weite, ins Leben und in die Fülle hineinführen will. Ich habe auch in meiner Jugend natürlich oft gedacht, so wie viele denken, ach, wenn man mit Gott geht, dann ist das doch ein Verzicht und da muss man so viel auch Ordnungen einhalten und wird uns da nicht aus der Lebensfülle so viel weggeschnitten, dass wir verzichten? Wie? Meinen Sie im Ernst, Gott würde Ihnen irgendetwas wegschneiden? Sagt einmal der Prophet Jeremia, mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie. Gott gibt doch Leben. Und suchen sich hier und da löchrige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Das Leben kann doch nur von Gott herkommen und von ihm her gefüllt werden. Und das brauchen wir doch. Und das ist heute so notvoll. Wenn wir auch als Christen Entscheidungen fällen, am Wort Gottes vorbei. Sag nur mal, Sie haben einen ausgezeichneten Ratgeber in allen Ihren Lebensentscheidungen am Wort Gottes. Wo Gott sie ganz klar führen und leiten will. Und wie wunderbar es, wenn ein Paar zusammenkommen und sagen, lass uns gemeinsam forschen. Was ist des Herrn Wille, den ich hier tun soll? Und wie kann ich auf seinen Wegen gehen? Es gab ja in der Bibel noch einen Saulus. Der hat sich später umbenannt. Das war doch Apostel Saulus. Der hat dann den lateinischen Namen Paulus annahm, das heißt auf Deutsch der Kleine. Und er hat die Saul-Geschichte verstanden. Wo der Samuel dem Saul sagt, wie war's denn? Wann hat Gott dich gerufen? Als du vor dir selber klein warst, als du deine Minderwertigkeitskomplexe gehabt hast, als du dir nicht viel zugetraut hast, hat sich Gott geholt. Und er hat dir Mut und Zuversicht und Sicherheit geschenkt. Ich bitte Sie, dass Sie nie so töricht werden, das meint die Bibel mit Torheit, töricht werden, dass Sie Gottes Lebensfülle an ganz konkreten Punkten abschneiden, weil Sie meinen, jetzt muss ich einen Profit machen, jetzt muss ich was gewinnen, jetzt muss ich mein Glück selber suchen, jetzt muss ich meinen eigenen Neigungen nachgeben, das kann nie sein, da kann Gott Sie nie segnen. Jetzt habe ich einen zweiten Punkt. Gut, wenn wir Ehrgeiz haben, Mut und Ehrgeiz haben. Ich möchte das nochmal so wiederholen, weil es um die Lebensfülle geht. Sie sollen sich an dem furchtbaren Schicksal des Saul nicht so aufhalten, dass sie darüber ihre Lebensfreude und ihre Ermutigung verlieren. Denn sie, das Leben ist so groß und kostbar. Ich sagte vorhin,
Und wenn sie alt sind und nur noch wenige Stunden leben, jede Stunde, die Gott ihnen schenkt, auch wenn sie krank sind oder leidend, jede Stunde ist von Gott gefühlt, wertvoll und wichtig. Und jetzt müssen Sie nur sehen, was kann ich mit dieser Zeit machen? Wird eine Kleinigkeit in dem Ablauf der Geschehnisse berichtet, dass Saul ein Denkmal sich aufstellen ließ in dem Ort Karmel in der Wüste Juda im Süden von Hebron. Ist da was Schlimmes dran, wenn man sich ein Denkmal macht? Ach, ich freue mich mit Ihnen mit, wenn Sie das Bundesverdienstkreuz erster Klasse kriegen mit einem Band um den ganzen Leib herum. Also, oder was Sie sonst an Ehrungen kriegen, Ehrendoktoren und Professuren. Das wäre schön. Schlimm wird's nur, wenn es Ihnen wichtig ist. Dann wird's schlimm. Wenn Sie Ehre brauchen. Denn die Ehre der Menschen, die ist so wie das Laub im Wind. Das wissen Sie. Heute so, morgen so. Die reden heute für und morgen gegen einen. Da können Sie sich auf niemanden verlassen. Außer auf Ihre Frau und Ihre Kinder vielleicht. Aber sonst ist das ganz schwierig. Auf Menschenehre brauchen Sie nicht viel geben. Das ist ja furchtbar, wenn der Saul auf Menschenehre schaut. Vielleicht hat er sich gesagt, Publicity braucht man. Man muss als König drauf schauen, dass man anerkannt wird. Ich habe oft Mitleid mit unseren Politikern, die oben stehen. Die haben es gar nicht leicht, vor dem Volk Schwächen einzugestehen. Wer wird denn noch gewählt, wenn er vor dem Volk ganz offen sagt, wo er seine Probleme mit sich selber hat? Wir sind schon unbarmherzig mit denen, die oben stehen. Und so ist es dann bei den Politikern so, selbst wenn sie mal einen Bock gemacht haben und einen Fehler haben, dann sagen die ja nicht vor dem Volk, wir haben falsch gemacht und jetzt treten wir zurück. Und die sagen, ich trete ja nur zurück, weil ich ein Beispiel geben will für politische Kultur. Mein Rücktritt ist eine gute Tat. Er kann es ja gar nicht anders tun, weil die Menschen so unbarmherzig sind mit dem Hinweisen der Schuld. Und das hat ja gar keinen Wert. Lass doch die einmal ihre Fehler offen eingestehen. Sehen Sie, wie der Saul bis zum Schluss das verteidigen muss, was da passiert ist. Wie sagt er zuerst? Sagt doch, ich habe das Herrn Wort erfüllt. Stimmt doch gar nicht. Er lügt sich selber in die Tasche. Und dann sagt er, wir wollen ja die Tiere nur dem Herrn opfern. Und zum Dritten sagt er dann schließlich, ja, das hat das Volk getan. Ich war es ja gar nicht. Man kann das so lange beschönen bei sich und sagen, ja, das ist ja gar kein Ungehorsam bei mir. Und Samuel geht nur nach dem Wort des Herrn und sagt, weil du der Stimme Gottes ungehorsam gewesen bist. Sehen Sie, dann liegt über unserem ganzen Leben kein Segen Gottes mehr. Etwa 70% unseres Volkes, so schätze ich mal meine Rechnung nach, sind heute antiautoritär eingestellt. Wenn die jetzt sowas hören, es kann bei Ihnen jetzt schon sein, dass Sie sagen, also ich tobe schon innerlich, was der mir heute zumutet. Ich kann doch im Glauben nicht einfach meinen Kopf einziehen und alles akzeptieren. Doch, sonst werden Sie nicht glücklich. Sie können nicht anders das machen. Wie Sie mit Menschen leben, das ist eine andere Frage. Wie Sie Kinder erziehen, wie Sie zusammenleben im Team, als Mitarbeiter in Ihrer Firma machen. Vor Gott gibt es nur eins, der Herr, der dich erwählt hat, der dich segnet und der dir den Weg weist. Ich kenne kein anderes Glaubensleben, also wie ich vorhin von Paulus sagte, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Den Weg kann man nur gehen. So hat Gott ins Saul einst gerufen. Und Gott kann ihnen ja gar keine wunderbaren Taten mehr schenken. Warum hat er es denn auch bei dem Saul verweigert? Weil Saul sich allen Erfolg nur auf seine Fahnen heftet. Das ist doch nicht sein Ruhm. Alles, was wir wirken, ist doch ein Geschenk Gottes, das uns anvertraut ist. Alle Begabung, die er uns gibt, die haben wir doch nicht erarbeitet. Das ist ein Geschenk Gottes. Wir brauchen doch uns nicht etwas darauf einbilden. Und auf einmal verliert er all das, was Gott ihm gegeben hat. Jetzt ist mir es immer leid, dass ich am Negativfilm reden will, muss. Jetzt möchte ich es umgedreht sagen. Was könnte aus Ihrem Leben erst geschehen, wenn Sie anfangen und sagen, ich will mich von Gott senden lassen. Ich will sein Wort hören, wo er mir Zusagen gibt, der Begabung, der Stärke, der Ermutigung. Und dann will ich Aufgaben anpacken und im Namen des Herrn hingehen. Der Sohn von David, Salomo, hat ja vor der Krönung noch den Weg nach Gibeon gemacht. Und dort stand damals das Zelt der Erscheinung. Da hat er angebetet, Opfer dargebracht. Und in der Nacht erschien ihm der Herr. Und der junge Salomo, das ist ja ein Ereignis. Man wird gekrönt vor dem Volk. Das geht ja irgendwo unter die Haut. Da fühlt man sich ganz anders. Du bist doch ein Kerl, nicht? Du kannst was. In der Nacht davor sagt Gott, was soll ich dir geben? Sag mir es, ich will dir es geben. Und ich hätte ganz bestimmt gewünscht, ich will eine problemlose Amtszeit, ich will gute Ratgeber, ich will die nötigen Etatmittel haben, die ich brauche. Und all das, was man sich wünscht, ich brauche Gesundheit, Gesundheit ist Nummer eins. Was hat Salomo gebetet? Ich bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Gib mir Verständnis für das, was gut und böse ist. Also wunderbar, wenn man das so bleiben kann. Ach ja, ich weiß nicht. Und was hat Gott gesagt? Weil du nicht um Geld und Gut gebetet hast, will ich dir dieses Herz geben. Nur so kann Gott uns brauchen. Nur so kann man erfüllt wirken. Jetzt noch ein letzter Punkt. Und den habe ich so überschrieben, das blöde Renommee. Wir hatten schon beim Bengel das Wort von der Blödheit. Lassen Sie mich dann noch sagen, das blöde Renommee. Also es war dem Saul bis zum Schluss wichtig. Wenn Sie heute einen Staatspräsident fragen, dann sagt er, ich darf nie mit etwa in ein öffentliches Schwimmbad gehen, weil es nicht gut ist, wenn man Bundespräsident der Badhose erlebt. Also das Renommee, ich bin da so schuldig meinem hohen Amt. Ich muss immer würdig mit Krawatte auftreten, sonst ist das irgendwo meiner Ehrerbietung nicht gut. Und ganz ähnlich empfindet ja der Saul das. Also ich muss vor dem Volk bis zum Schluss etwas noch vorspielen. Ich muss da noch was machen. Ich kann das vor dem Volk, das dürfen die jetzt nicht rausbringen, was da hinter den Kulissen ablief. Warum? Er sagt zum Schluss, ist ja alles gut. Ist ja alles gut, lieber Samuel. Ich habe gesündigt. Das ist ganz richtig. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber ehre mich vor dem Volk. Wissen Sie, das war das Renommee. Ehre mich vor dem Volk. Und ich kann so mitfühlen. Das dürfen doch meine Nachbarn jetzt nicht wissen. Das darf doch meine Gemeinde jetzt nicht wissen. Doch, wir sind eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern und nie sollen wir Ehre voneinander nehmen, soll uns auch gar nicht wichtig sein. Und da sollen wir wissen, dass jeder von uns täglich vielfach sich am Herrn verfehlt. Wir sind gar nicht die vollkommenen großen Leute. Warum hat Saul nicht zur Grundlage einer Ansprache ans Volk gemacht? Sagt, Freunde, ich will mich demütigen. Es hat sogar ein Preußenkönig, der Friedrich Wilhelm, geschafft bei seiner Bestattung, dass er verboten hat, dass nur ein Wort von seinen Taten an seinem Grab verkündigt wird. Nur das eine, da kommt ein armer Sünder her. Und das ist doch keine Phrase. Das muss doch jeder wissen, der so eine Kirche betritt. Das sind keine Menschen, die besser sein wollen als andere, sondern sind Menschen, die unverdient gerecht werden, weil Gott ihnen das vergibt. Der Saul hat noch den Mantel vom Samuel halten wollen. Der Samuel hat sich so schwungvoll rumgedreht, dass der Zipfel abriss. Und dann sagt der Samuel, so, jetzt wird das Königreich auch von dir abgerissen. Er hat sich an dieser Stelle nicht mehr aufhalten lassen. Jetzt wollte ich Ihnen die Frage noch beantworten, war das keine Buße? Der Saul hat doch gesagt, ich habe gesündigt. Das kann man sagen, aber sind nur leere Worte. Sonst wäre das andere nicht danach gekommen, ehre mich vor dem Volk. Weil es um Ehre vor den Menschen gar nie geht. Sagen Sie das auch Ihrer Ehefrau dauernd, dann wären Ihre Konflikte, die Sie manchmal haben, leichter. Dann würden Sie nicht sagen, ich mache doch alles recht. Wissen das Ihre Kinder, dass Sie als Vater oder Mutter viel, viel falsch sehen, auch viel Fehler machen. Warum wollen Sie denn das verschweigen? Warum dürfen das denn Ihre Kollegen nicht wissen? Und dass wir dennoch nicht ohne Ehre sind, sondern dass Jesus Christus uns die Würde gibt, die uns niemand nehmen kann, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass wir selbst vor Gott gerecht und heilig sind, diese große Würde, die soll uns bleiben und die erfüllt uns. Das ist so herrlich, dass der Herr uns krönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit, dass er uns groß macht. Ich will, dass sie Leben ergreifen, das lohnende, wichtige, reiche, schöne Leben, das will uns unser Herr heute geben. Und dass es eigentlich gar nicht kompliziert ist. Ganz einfach, nur nach seinen Weisungen leben. Er wandelt sich nicht. Sein Wort wird nie gebrochen. Und Sie haben einen guten Ratgeber auch für Ihre täglichen Entscheidungen in seinem Wort. Und dann dürfen Sie fröhlich Ihres Weges gehen, auch wenn Sie den Herrn oft bitten um Verzeihung. Aber bei dem Herrn ist viel Vergebung. Es ist so erschütternd, dass Saul diese eine kleine Pforte nicht gefunden hat. Und ich hoffe, dass Sie diese Pforte finden, die zum Leben führt. Amen. Nun singen wir, mir ist Erbarmung widerfahren, alle 5 Verse vom Lied 277. Mir ist Erbarmung widerfahren. wollen beten. Herr, vor deinem Licht wird uns erst bewusst, wie unbarmherzig hart wir oft andere wegen ihrer Verfehlungen beurteilen und richten. Und dann musst du uns immer wieder aufdecken, wie wir täglich vielfach an dir schuldig werden und an unsere Nächsten. Und wie wir oft irren und auch ungehorsam sind. Ach Herr, wir wollen dir danken, dass du uns alle Schuld jetzt vergeben willst und wie du uns rein und gerecht machen willst. Hab ganz herzlichen Dank, dass das jedem offen steht, dass du keinen hinausstößt, der deine Gnade sucht und der deinen Frieden annimmt. Lieber Herr, du kennst auch unsere störrische Art, unseren Stolz, unsere Ehrsucht, unsere Empfindlichkeit. Vergib uns doch auch hier, aber mach uns hart gegen uns selber, dass wir durch deine Güte auch uns vor dir ändern können. Gib du uns dieses neue Herz, das du dem verheißen hast, der zu dir kommt. Du musst uns durch und durch umwandeln, durch deinen Geist. Wir möchten dich an diesem Tag auch bitten, für alle, die leiden, die krank liegen, die trauern, die einsam und die verzagt sind. Ach Herr, mach doch du ihr Leben groß und wichtig unter deiner Zusage. Wir wollen dich auch bitten für unsere Welt heute und für unser Land, wo so viele stolz daherleben und doch sich nicht vor deinem ewigen Gericht prüfen. Gib doch in unserem Volk ein neues Erkennen deines Evangeliums, dass Menschen Frieden mit dir machen. Und dir bringen wir auch die ganze heillose, friedlose Welt. Auch die schrecklichen Bürgerkriege, die toben. Erbarm du dich der Menschen und setze du deine Gemeinde als Friedensboden dort, die das Evangelium verkündigen, dass dort Menschen dein Heil erfahren, mitten in allem Leid und in all dem Schmerz. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz. Ich sehe gerade, dass der Dr. Hartmut Schack da ist. Der soll uns noch ein paar Worte sagen von seinem Dienst als Wasseringenieur in Kenia.
Meine Frau wollte heute gerne mit Ihnen zusammen den Gottesdienst feiern, aber unser Sohn Thomas ist plötzlich erkrankt und morgen soll er seine Lehre beginnen. Und deswegen schaut sie nach einem Notarzt und kann nicht hier mit Ihnen zusammen den Gottesdienst feiern. Ich möchte Sie ganz herzlich von vielen, vielen Maasai aus Kenia und Tansania grüßen. Sie sind sehr dankbar für die Hilfe, die wir Ihnen auch dank der Hilfe von Hilfe für Brüder in diesen 3 Jahren, die wir dort waren, geben konnten. Und sie warten darauf, dass wir wiederkommen. Das wissen Sie ja, einige von Ihnen vielleicht auch, dass wir vorhaben, wieder zurückzugehen. Es ist noch viel zu tun und die Wassernot in Afrika scheint unendlich zu sein. Aber wir tun unseren Dienst ja nur zeichenhaft. Wir konnten uns nur schwer von den Menschen dort losreißen, mit denen ich jetzt ja schon fast 10 Jahre zusammenarbeite, oder genauer gesagt, es sind genau 10 Jahre, seit 83. Aber mit der Familie sind wir seit 3 Jahren dort. Wir haben eine herzliche Gemeinschaft zu den Maasai und sind dankbar dafür. Diese Gemeinschaft bezieht sich nicht nur auf Wasserfragen, sondern auch auf vieles andere. Noch kurz eine Information, was wir vorhaben als nächstes. Bis Ende September werden wir viel unterwegs sein und Freunde, Behörden und Firmen besuchen, um von unserer Arbeit zu berichten und Gespräche zu führen. Dann sollen sich Oktober und November soll sich ein Sprachkurs anschließen, damit wir unser Englisch etwas verbessern. Wir haben nämlich, wir empfinden es, unser simples Englisch etwas schmerzlich im Umgang und Gespräch mit gebildeten Afrikanern. Da sollte man schon etwas besser Englisch können. Im Dezember wollen wir wieder hier sein und Anfang Januar wieder nach Kenia ausreisen. Diesmal nur zusammen mit meiner Frau. Thomas bleibt bei seinen Brüdern hier und soll, wie gesagt, morgen seine Lehre beginnen als Automobilmechaniker. Die vergangenen Jahre waren sehr angefüllt, doch wir bekamen für jeden Tag die Kraft, die wir brauchten. Dafür sind wir sehr dankbar, auch für die Bewahrung, besonders vor Unfällen und Krankheit. Unser Thomas war jeden Schultag 2,5 bis 3 Stunden mit dem Bus unterwegs und da sind wir besonders glücklich, dass ihm nichts passiert ist. Zum Schluss möchte ich noch alle grüßen, die auch über die Kassetten an diesem Gottesdienst teilnehmen, auch CFIler, die uns hören, denn wir freuen uns immer sehr, wenn wir ihre Kassetten, den Gottesdienst durch die Kassetten hören und mit ihnen verbunden sind. Und auch vielen Dank, dass Sie hinter uns stehen.
Wir freuen uns, dass ihr seid einigermaßen gesund.
Ja, ja.
Dann hoffen wir, dass es eine erholsame Zeit wird. Schön, dass ihr wieder da seid. Liebe Grüße an die Frau und den Thomas. Sie sollten am Ausgang, wenn Sie es noch nicht haben, unseren weißen Notizenzettel mitnehmen. Da steht alles Weitere drin über unsere Veranstaltung, Gottesdienst zur nächsten Zeit. Dann sind Sie informiert, wie jetzt auch wieder die Kreise, die Bibelstunden und so weiter beginnen. Dazu sind Sie eingeladen. Am nächsten Sonntag, ich möchte es nur noch mal hier erwähnen, weil das dort ausführlich steht, wir haben ja dann nach dem ersten Gottesdienst so eine Matinee, predigte Markus Bender. Und ich möchte anschließend gerne erzählen von diesen Straßenkindern in Südamerika, wie die dort leben in diesen Städten abseits und will dann gern noch von Nordostindien, von diesem Gebiet, wo das regenreichste Gebiet der Welt, was dort Gott erst gewirkt hat in den großen Erweckungen. Das war für mich ein großer Eindruck, liegt einige Zeit zurück, wollte Ihnen dann einige Bilder zeigen und dann essen wir noch miteinander zu Mittag. Ich möchte Sie dazu einladen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Nach dem Gottesdienst ist es ja oft nicht schwierig. Kommen Sie und sind Sie dann dabei. Heute ist dort Israelsonntag nach der Tradition. Wir waren jetzt ganz in unserer Predigt rein und haben nichts vom Geheimnis Israels gesagt. Aber wir wollen es durch unser Opfer tun. Wir haben immer wieder die judenchristlichen Gemeinden mit einem Sozialdienst gestärkt. Die haben einen Fonds geschaffen, die kleinen, angefochtenen, bekämpften christlichen Gemeinden der Juden in Israel, wo sie russischen Einwanderern helfen, Juden, die zur Gemeinde Jesu kommen in Israel. Und das sind viele Notfälle und da ist sehr viel Armut. Wir wollen unser Opfer heute in die Hände dieser Judenchristen für diesen Dienst geben. Getauft wird um 11:45 im Taufgottesdienst David Johannes Müller aus Cannstatt, Taubenheim, Straße 67. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Maria Leonore Reinhardt, geborene Batzlern, 84 Jahre am Bobserweg 3. Und Ingo Miete, 59 Jahre aus Schömberg, Hallimaschweg 39. Wir haben ja die Krankenzeit und viele von Ihnen auch von unserem Ingo Miete mitgetragen. Man hat das ja oft so gar nicht gewusst, wenn er da so still saß, noch in den Passionsandachten, wo er so froh war, dass er wieder aus dem Krankenhaus raus konnte, was Gott ihm an Gaben gegeben hat, wie er da mit seiner Firma IBM verantwortlich war für die Zeitmessung bei der Olympiade in Tokio oder in Grenoble oder in Innsbruck. Nein, ein Bruder, der bis in seine Todesstunde das festhalten wollte und festgehalten hat, dass er Jesus gehören will. Und das ist das, was uns tröstet, auch beim Abschied nehmen, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wir hörten das Wort Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.